Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Die kleine Meerjungfrau, die Achterbahn im Tivoli und die Röde Pölser, die es überall zu essen gibt. Das fällt mir sofort zur dänischen Hauptstadt Kopenhagen ein. Aber wie viel mehr es dort zu entdecken gibt und wie lebendig die Literaturszene dieses Landes ist, das zeigt Hallo Kopenhagen. Ein weiterer ungewöhnlicher Reiseführer, den wir Ihnen in unserer kleinen Sommerreihe gleich vorstellen. Die Sommerferienzeit ist auf dem Höhepunkt und da wollen wir Ihnen einige wirklich besondere Reiseführer vorstellen. Heute geht es nach Kopenhagen und zwar in eine Stadt der Gründerinnen und Start-up-Unternehmer und der jungen Literatur. Darauf legt der Verlag Ankerwechsel aus Hamburg-St. Pauli seinen Schwerpunkt und die beiden Kopenhagen-Expertinnen Marie Krutmann und die Fotografin und Verlegerin Harriet Domeyer sind jetzt bei mir und ich freue mich, dass wir nach Kopenhagen reisen zusammen. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, guten Tag.
Das Buch heißt ja Hallo Kopenhagen und das ist Teil einer ganzen Reihe, in der allen möglichen Städten schon Hallo gesagt wurde. Man sieht es den Büchern auch gleich an, dass sie ungewöhnlich sind. Die haben so eine offene Fadenheftung, viel Fotografien, inhaltliche Schwerpunkte. Was ist die Grundidee dieser Reihe?
Erstmal das Hallo, auf jeden Fall eine sehr freundliche Art zuzugehen auf verschiedene Städte. Und der Grundgedanke des ganzen Verlages sind verschiedene Projekte im Bereich Kultur und Gesellschaft und in den Städten. Ja, es sind, ich würde sagen, schon unkonventionelle Stadtbetrachtungen, Stadtporträts und eher auch atmosphärische Zugänge. Und in diesem Kulturspecial bei Hallo Kopenhagen haben wir einen literarischen Fokus. Wir haben aber zum Beispiel auch im Hamburg-Buch Hallo Hamburg einen Fokus auf Illustrationen. Bei Leipzig haben wir eine Risodruck, die das Handwerk des Risodrucks betrachtet mit einem Risodruck. Genau, so sind es unterschiedliche Kulturschwerpunkte.
Muss das, also wir haben gestern so eine Meldung gefunden, dass eben diese ganzen gedruckten Reiseführer es halt immer schwerer haben, weil ja ganz viele Informationen einfach auch im Internet über irgendwelche Apps zu kriegen sind. Muss man sich da auch sowas Besonderes einfallen lassen, um diesem Druck überhaupt standhalten zu können und Aufmerksamkeit zu kriegen?
Zum Glück war es bei uns, glaube ich, andersrum, dass wir erst die Idee hatten, und dann quasi diese Entwicklung mitgegangen ist. Aber ich selber habe auch lange einen Reiseblog geschrieben, deswegen kenne ich auch das Digitale sehr gut. Und ich glaube, ja, generell ist es wichtig, dass man wegkommt von Halbwertszeit und dass es zur Haltbarkeit geht und dass es langlebige Bücher sind. Das ist eh für Bücher immer super, wenn sie das schaffen. Und heutzutage wird man halt wahrscheinlich eher auf Instagram, im Digitalen generell nach den neuen Neueröffnung gucken und den Trends und uns geht es eigentlich eher auch darum, andere Perspektiven der Stadt als diese heißen Tipps zu zeigen und gleichzeitig gibt es aber auch verschiedene Zugänge in dem Buch und auch Kulinarik-Empfehlungen, aber das ist dann eine gute Mischung auch aus sehr bewährten Orten und spannenden Neueren.
Und wie ist denn jetzt, bei diesem Buch gibt es ja jetzt, was natürlich super zu uns hier passt, einen Literaturschwerpunkt. Wie ist das entstanden? Weil Sie, Marie Krutmann, da auch einen direkten Bezug zur dänischen Literatur haben. Davon erzählen Sie ja auch ganz schön in dem Reiseführer.
Ja, also ich habe vor tatsächlich über 10 Jahren mal kurz in Kopenhagen gelebt, weil ich beim Goethe-Institut ein Praktikum gemacht habe, so bevor ich so richtig eigentlich in mein Berufsleben gestartet bin und jetzt mittlerweile eben hier arbeite als Lektorin und Redakteurin. Und da habe ich eigentlich erst zum ersten Mal so richtig gespürt, dass es so eine wirklich lebendige Literaturszene in Kopenhagen gibt oder generell auch in Dänemark und fand das irgendwie sehr eindrücklich und als Harriet dann erzählt hat, als nächstes kommt jetzt Hallo Kopenhagen und sie würde gerne den Schwerpunkt auf die Literatur legen, habe ich mich nochmal so ein bisschen zurück da reingedacht, aber auch nochmal geguckt, was sich eigentlich alles getan hat und dass sich halt super viel auch entwickelt hat und mir ist halt so in Erinnerung geblieben, schon von damals, dass es einfach sehr viele literarische Orte gibt in der Stadt, also dass man dort zugänglich einfach in Bibliotheken reingehen kann, sich da in eine Hängematte legen legen kann.
Die sind ja auch ganz anders.
Genau,
gerade in ganz Skandinavien sind die Bibliotheken ja so richtige Orte, an denen auch was los ist und man was Dinge machen kann. Da gibt es 3D-Drucker und weiß ich was alles.
Also es ist wirklich sehr weit, einerseits was das Design angeht, also dass man dort wirklich gerne ist. Also ich will gar nichts gegen deutsche Bibliotheken sagen. Also ich liebe Bibliotheken und ich habe sie mein ganzes Studium lang gebraucht als Ort. Aber es ist wirklich was anderes, weil man wirklich gerne dort bleibt und eben auch, dass so Orte sind, wo man ins Gespräch kommen kann, was man jetzt vielleicht bei einer Bibliothek sonst gar nicht so vermutet, weil man eher ruhig sein soll und lesen kann. Aber das sind wirklich so Begegnungsorte und ich habe dort viele Menschen kennengelernt, die wir jetzt für das Buch dann auch wieder getroffen haben und mit ihnen über die Literatur in Dänemark gesprochen haben.
Da sind nämlich tatsächlich Interviews, zum Beispiel mit so einem jungen Verleger-Ehepaar, dann tauchen Autorinnen und Autoren auf, es sind Texte drin, die exklusiv übersetzt worden sind. Wie ist denn dieser Mix entstanden? Setzen Sie sich dann zusammen hin und brainstormen und suchen dann was aus oder wie entsteht das?
Ich würde sagen, auf jeden Fall viel Prozess, inklusive auch eine Reise nach Kopenhagen. Ist ja auch leider nicht mehr ganz selbstverständlich, dass für die Bücher über Städte zum Beispiel die Leute auch wirklich vor Ort sind, sondern viel auch Recherche. Und diese Recherchephasen, so vorher gab es auf jeden Fall und den Prozess, aber in den lebendigen Gesprächen mit Kulturschaffenden vor Ort sind auch viele Ideen entstanden. Und dann auch in der Entstehungsphase war irgendwann die Frankfurter Buchmesse. Genau, und dort haben wir dann zum Beispiel auch ein Buch entdeckt von Lucia Odum, Kosmos, eine sehr spannende Perspektive auf die Stadt, weil es geht in diesem Buch über eine geflüchtete Person aus Ghana, die in WhatsApp-Chats an die Tante, den Pastor und die Schwester nach Hause schreibt und erzählt, wie diese Person Kosmos Pfandflaschen sammelt und auf Kopenhagen blickt und was Kosmos halt in Kopenhagen erlebt. Und das war total die spannende Perspektive und total großartig, dass man solche Zwischentöne und wie so der Lebensalltag, was alles in der Stadt auch an Lebensalltag ist, dass man das miterzählen konnte in dem Buch über Literatur, über dieses Literaturspecial. Und diese Übersetzung.
Das heißt, das fand ich auch, man erfährt eben auch was über die tatsächliche dänische Gesellschaft und nicht nur Hügeligkeit und irgendwelche Hans-Christian Andersen-Märchen. Das war Ihnen wichtig.
Ja, also Sie haben das ja eben schon gesagt, wenn man jetzt vielleicht nach Kopenhagen reist und man hat nicht viel Zeit, dann googelt man vielleicht mal schnell, wo ist das schönste Café oder in welches Museum muss ich gehen. Und uns war vor allem auch nochmal dieses Literatur-Special mit diesen übersetzten Texten so wichtig, weil wir auch so das Gefühl vermitteln wollten, wie fühlt sich das eigentlich an, in dieser Stadt zu leben? Und ich finde, Literatur ist einfach immer der beste Zugang, um relativ schnell sehr tief in so Lebensrealitäten einzutauchen und zu sehen, was sind das eigentlich für Menschen? Und Harriet hat gerade eben schon eine Perspektive genannt, eben eine sehr besondere. Wie ist das, wenn man eigentlich nach Kopenhagen kommt aus einem anderen Land und dort irgendwie versucht, zu überleben, Geld zu verdienen. Eine andere Perspektive ist dann eine Geschichte von so einer von einem queeren Paar, eine Familiengeschichte mit Teenagern. Dann gibt es so eine Geschichte, die wir haben übersetzen lassen, von einer 50-jährigen Frau, die so ein bisschen sich abgehängt fühlt und wütend wird und auf einmal so die Wut in sich entdeckt und dadurch Kopenhagen streift. Und was aber auch wirklich eine große Rolle spielt und was wir auch so gelernt haben durch unsere Reise nochmal, war, dass Lyrik halt wahnsinnig wichtig ist für die dänische Literatur und eben auch für die Kultur, aber auch so für politische Debatten. Also das ist einfach ein anderer Zugang, um einfach auch über Dinge zu sprechen, die gerade in der Welt passieren. Und das kannte ich so tatsächlich jetzt gar nicht so aus dem deutschen Literaturbetrieb.
Das ist mir auch richtig hängen geblieben nach der Lektüre, dass eben die Gedichte da eine ganz andere Rolle spielen und dann eben auch die Verleger, die mit denen Sie da sprechen, ganz überrascht sind, dass sie ihre Gedichtbände hier überhaupt nicht verkauft kriegen.
Ja. Das ist tatsächlich, finde ich, auch irgendwie eine tragische Geschichte, weil also Camilla Zuleger und Lars Bliesener heißen die, das Ehepaar, die haben damals einen ganz tollen Verlag gegründet und haben immer gesagt, sie fangen auf jeden Fall an, erstmal Lyrik zu übersetzen ins Deutsche, weil man das in Dänemark klassischerweise so macht. Also wenn man dort irgendwie Fuß fassen möchte als Autor, Autorin oder einen Verlag macht, dann fängt man immer mit Lyrik an, weil man sich da am besten direkt irgendwie positionieren kann und so die Stimme einer Generation sein kann oder politische Diskurse anstoßen kann. Und als nächstes folgt dann meistens erst so der Roman oder irgendwie das literarische Debüt, was danach folgt. Aber man fängt eben mit dieser experimentellen Form an und wird dann auch groß besprochen in Medien und so weiter. Und da haben die dann auch erstmal so ein bisschen blöd aus der Wäsche geguckt, weil das in Deutschland erstmal immer so ein bisschen auf scheue Reaktionen, vielleicht auch so ein bisschen Angst vor der Lyrik.
Auf jeden Fall eher eine Nische im Literaturbetrieb. Ja, ja. Und da haben Sie dann auch festgestellt, dass so jeder Däne, jede Dänin auch ein Gedicht auswendig kann? Geht es so weit?
Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Aber das liegt jetzt vielleicht auch eher daran, dass das vielleicht so eine andere Art der Lyrik ist, als vielleicht so die klassische, traditionelle Lyrik, die wir vielleicht so im Kopf haben, sondern eher so, es schon einfach auch modern ist, also moderne Lyrik eher so ein bisschen so in die alltägliche Sprache ja auch geht. Und dass man dort, also in Dänemark, damit eigentlich irgendwie so recht schnell irgendwie auch Förderungen bekommen kann und auch tatsächlich, das fand ich irgendwie ganz schön zu hören, auch so gut davon leben kann scheinbar, als Lyrikerin in den Literaturbetrieb einzusteigen und dann dort so ein bisschen mitzumischen, was aber eben auch daran liegt, dass die dänische Literatur deutlich kleiner ist, also der Betrieb ist deutlich kleiner als hier der deutsche Buchmarkt und dann, ja, bekommt man auch deutlich mehr Aufmerksamkeit für kleine Künste, sag ich mal.
Jetzt ist Literatur natürlich dankbar, um Texte abzudrucken in so einem Buch, aber zum Fotografieren habe ich so gedacht, Harriet Domeyer, Sie haben ja die Fotografie gemacht, ist das ja nicht so ganz einfach, so stimmige Bilder für Literatur zu finden. War das eigentlich so die größte Herausforderung? Weil die anderen, da kriegt man sofort Appetit, wenn man diese ganzen Bäckerei-Startups und Rahmen lokal und weiß ich, da möchte man sofort hin. Aber Literatur zu bebildern ist gar nicht so einfach, oder?
Ich würde sagen, ja, nee, es war tatsächlich nicht die größte Herausforderung. Ich glaube, so die größte Herausforderung, aber es ist vielleicht ein anderes Thema, ist so generell Sichtbarkeit für unabhängige Buchverlage und die Projekte. Und deswegen ist es großartig, dass wir heute hier sein dürfen. Aber genau, den Punkt, wir hatten mit Violette Sahnes eine tolle Gestalterin mit an Bord. Das ist eh ein größeres Team. Also ich bin ja auch in verschiedenen Rollen mit der Fotografie und ja auch an verschiedenen Stellen mit Texten. Aber wir waren ein großes Team, was auch so diese Entscheidung und wie kann visuelle Gestaltung aussehen. Und das merkt man auch, das ist schon, dass wir einen... Die Gestaltung ist kein Beiwerk, es ist der Zugang ist auch über die Fotografie, über die Orte, auch über die verschiedenen Empfehlungen und Vorstellungen. Und wir haben die Literatur schon auch viel für sich stehen lassen. Also es gibt einen Papierwechsel, dadurch wird es haptisch erlebbar, wenn wir in diesen Literaturteil kommen. Aber der ist nicht voll mit Bildern, sondern dort hat Literatur auch die größte Priorität und die.
Und das soll ja auch in den Ferien das Beste sein, überhaupt wieder Papier zu lesen. Das predigen ja alle Soziologen und Verhaltensforscher, dass wir dann doch eben Bücher mitnehmen, weil das eben so entschleunigt und gut ist. Gut, wer jetzt nach Dänemark fährt, der weiß jetzt, was für ein Buch er mitnehmen soll. Aber wenn man jetzt nicht nach Dänemark fährt, kann man ja trotzdem vielleicht einen dänischen Roman mitnehmen. Was empfehlen Sie uns, Marie Krutmann? Was sollen wir jetzt als erstes in die Reisetasche packen?
Vielleicht nicht direkt ein einziger Roman, das fände ich jetzt schwer, mich festzulegen, aber ich würde gerne eine Autorin empfehlen. Olga Raun heißt die. Und die ist irgendwie ein super Beispiel, um sich mal anzugucken, was die dänische Literatur so kann, weil die hat tatsächlich auch mit Lyrik angefangen. Rose werden übersetzt heißt der Lyrikband, den sie rausgegeben hat. Und ich glaube, mittlerweile ist sie auch ganz gut übersetzt worden ins Deutsche. Die hat auch Meine Arbeit heißt, glaube ich, einen Roman geschrieben. Und es geht super viel um einerseits Mutterschaft, Arbeit, also jetzt glaube ich, das nächste Buch geht um so Hexenprozesse, Historisches. Also die hat eine wahnsinnige Bandbreite an politischen Themen, die sie immer mit persönlichen Elementen verknüpft und glaube ich, sehr groß werden wird international. Und ich glaube, mit der kann man gut anfangen und einsteigen und erfährt sowohl viel übers Dänische, über die dänische Literatur, aber auch, glaube ich, über sich selbst. Also ich glaube, da können alle was finden.
Also auf nach Dänemark, Marie Krutmann und Harriet Domeyer vom Verlag Ankerwechsel in Hamburg-St. Pauli. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Danke für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.
Und hallo Kopenhagen. Ein Blick in die Stadt, dieser etwas andere Reiseführer mit Literatur-Special, ist für 32 Euro bei Ankerwechsel erschienen. Und alle Gespräche aus unserer Reihe mit ungewöhnlichen Reiseführern finden Sie in unserer Deutschlandfunk-App oder auf unserer Homepage. Italien, also Kopenhagen, aber auch Kalifornien, Los Angeles, der Pazifik, auch das sind für Reisende echte Sehnsuchtsorte. Und die verheerenden Brände Anfang des Jahres haben in Kalifornien einiges zerstört. Unersetzliche Kulturstätten wie das Thomas-Mann-Haus oder die Villa Aurora, in der Leon und Martha Feuchtwanger lebten, sind zwar verschont geblieben, aber wegen Schäden in der Umgebung noch immer geschlossen. Antje Sieb nimmt uns mit in die Villa Aurora.
Leon und Martha Feuchtwangers Zuhause war die Villa Aurora. Ein in den Hang gebautes großzügiges Haus mit rotem Ziegeldach auf den Hügeln über Los Angeles. Heute beste Wohnlage, damals ziemlich weit außerhalb und deshalb bezahlbar. Sie hätte den Blick und die Chance auf einen Garten gut gefunden, sagte Martha Feuchtwanger später in Interviews mit der Universität von Los Angeles.
Ins Obergeschoss. Das ist hier unser sogenanntes Werfelzimmer, weil sich da der frühere Schreibtisch von Franz Werfel befindet. Direkt neben dem größeren Arbeitszimmer von Leon Feuchtwanger, wo sich halt seine Schreibtische noch finden.
Claudia Gordon verwaltet heute die Villa Aurora, die mittlerweile ein Zentrum ist für transatlantischen Austausch. Feuchtwangers ehemaliges Haus hat die Feuer vom Januar heil überstanden, ist aber noch zur Renovierung geschlossen. Viele Bücher und Briefe aus dem Nachlass sind ohnehin nicht dort, sondern an der Universität Kalifornien, der UCLA, in der Feuchtwanger Memorial Library, für die Michaela Ullmann verantwortlich ist.
Machen wir hier auf, natürlich alles Hochsicherheitstrakt, damit nichts gestohlen wird, herein, herein.
Hier lagern viele Schätze. Einer davon ist der Bücherverbrennung der Nationalsozialisten entkommen.
Ganz seltene Sache, schwere Kiste hier, ist zum Beispiel das Originalmanuskript von Jud Süß, was gerettet werden konnte und ihm dann zugestellt werden konnte.
Gestapelte Seiten, einfach liniert, in ordentlicher Handschrift, einseitig eng beschrieben. Das Buch, noch in Deutschland veröffentlicht, legte den Grundstein dafür, dass Leon Feuchtwanger international bekannt und berühmt war und im Exil keine Geldsorgen hatte. Aber auch jede Menge Briefe liegen im Archiv, etwa von Bertolt Brecht.
Bertolt Brecht ist ja damals zu Feuchtwanger nach München gekommen und hat ihm seine ersten Arbeiten gezeigt und hat gesagt, hier ist das irgendwie gut. Und dann hat Feuchtwanger ihn ja davon überzeugt, dass das gut ist und dass er das Medizinstudium nicht fortführen soll, sondern schreiben soll. Und die sind ja dann noch tatsächlich, ja, lebenslang Freunde geblieben.
Brecht kam mit Hilfe der Feuchtwangers nach Los Angeles. In der Villa Aurora trafen sich damals viele Emigranten. Etwa auch Komponist Hans Eisler, die Schriftsteller Thomas und Heinrich Mann oder Franz Werfel oder Charlie Chaplin, den Feuchtwanger von früher kannte.
Und als wir die Tagebücher bearbeitet haben, haben wir festgestellt, dass Feuchtwanger ihm da schon gesagt hat, er soll doch einen Hitler-Film machen. Und da steht dann halt auch drin, Chaplin war ganz begeistert. Also wir glauben, dass die Idee für The Great Dictator actually aus dieser Bekanntschaft von Feuchtwanger und Chaplin kam.
Was Feuchtwanger sicher beeinflusst hat, war die Sicht vieler US-Amerikaner auf Nazi-Deutschland. Durch seine Bücher, aber auch durch Vorträge.
Sollte ja ähnlich wie Thomas Mann quasi für Deutschland sprechen oder was ist denn da gerade los, wie sollte man vorgehen und so. Ja, aber da halt oft eingeladen, hat viele Reden gehalten und so. Ne?
Und gerade in der heutigen politischen Situation sei Feuchtwanger, der immer offen die Nazis kritisiert hat, auch wieder ein gutes Vorbild für ihre Studenten, sagt Ullmann.
Also das muss ich sagen, bewundere ich an Feuchtwanger über alle Maßen, dass er sich da immer treu geblieben ist und dass er da nie die Karriere im Auge hatte, sondern immer das gesagt hat, was er meinte, was gesagt werden müsse. Und das versuchen wir den Studenten heute auch so zu transportieren. Und das inspiriert die genauso wie uns.
In der McCarthy-Ära geriet auch Feuchtwanger unter den Verdacht, mit Kommunisten zu sympathisieren. Deshalb bekam er zu Lebzeiten nie die US-Staatsbürgerschaft. Feuchtwanger starb 1958. Seine Frau Martha überlebte ihn um knapp 30 Jahre. Sie engagierte sich weiter in der Stadt, die ihre Heimat geworden war. Etwa indem sie junge Künstler unterstützte und sorgte dafür, dass der Nachlass ihres Mannes in der Universität eine neue Heimat fand.
Antje Sieb war in der Villa Aurora, dem Zuhause von Leon und Martha Feuchtwanger in Los Angeles.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die US-amerikanische Journalistin Emma Paddy ist in ihrer Heimat bekannt für engagierte Texte über die verheerenden Auswirkungen des Klimawandels. Und der spielt womöglich auch in ihrem Debütroman eine Rolle. Der heißt Auf der Kippe und da geht es um eine Hochschwangere, die nach einem Erdbeben ums Überleben kämpfen muss. Victoria Porco hat den Roman für uns gelesen. Victoria, das klingt ja nach einem richtigen Horrorszenario, das Emma Paddy da beschreibt.
Ja, das kann man durchaus so sagen. Also die Ausgangslage des Buch beginnt damit, dass Annie in der 37. Woche schwanger ist und an so einem üblichen Montagvormittag beim IKEA steht und eigentlich ein Bett für ihr Kind kaufen möchte, als in Portland die Erde bebt. Portland ist eine große Stadt an der Nordwestküste der USA und vor der Küste gibt es die Cascadia-Verwerfung. Also dort schiebt sich eine Erdplatte unter die andere. In den nächsten 50 Jahren könnte es so dort zu einem sehr großen Erdbeben kommen und das wäre dann tatsächlich auch das größte Erdbeben der Geschichte in Nordamerika. Genau, und Emma Paddy lebt selber in Portland, ist dort aufgewachsen und spielt jetzt in ihrem Buch einmal durch, was würde denn passieren oder was wären denn die Folgen, wenn The Really Big One, wie es auch dort genannt wird, tatsächlich kommt.
Und wie läuft dieses Gedankenspiel ab? Also wie hat sie das gemacht, das durchzuspielen?
Genau, also wie gesagt, es beginnt mit dem Erdbeben und man folgt dann Annie 24 Stunden lang auf der Suche nach ihrem Mann. Im Nachwort erzählt die Autorin auch, dass es ihr sehr wichtig war, diese möglichen Folgen des Erdbebens so wissenschaftlich exakt wie möglich wiederzugeben. Und genau, du hast schon angesprochen, Emma Paddy ist Journalistin und beschäftigt sich viel zu Klimathemen und hat eben auch in der Recherche zu diesem Buch mit Geologen, mit Ingenieuren und mit Rettungskräften gesprochen. Und dadurch wirkt das alles sehr realistisch. Also sowohl die Verwüstung der Stadt, aber auch die Reaktion der Behörden und der Bevölkerung und natürlich auch am Ende von Annie selbst. Also was ich immer ganz lustig fand, es gibt so Momente, wo in ihrem Kopf Infos aufpoppen, die sie irgendwann mal aufgeschnappt hat, was man denn im Falle einer Naturkatastrophe beachten sollte. Und da kommen dann auch manchmal so etwas bizarre Hinweise, wie dass man Menschen nicht in die Augen schauen sollte für den Fall, dass sie sterben und man sie essen muss. Also es gibt auch durchaus ein bisschen absurde, komische Momente im Buch.
Also Komik spielt schon mal eine Rolle. Und wie ist das ansonsten so erzählt, diese 24 Stunden?
Es ist als innerer Monolog erzählt, also Annie erzählt alles, was ihr gerade passiert, ihrem Baby, das sie Krümel nennt, aber sie erzählt ihm auch ihre eigene Geschichte in mehreren Rückblenden. Also ihre Geldsorgen, den Verlust ihrer Mutter und die sehr komplizierte Beziehung mit ihrem Mann und auch dem Vater des Kindes. Annie und Dom sind Mitte 30 und sind so ein gescheitertes Künstlerinnen-Ehepaar. Sie haben sich irgendwie ihr Leben anders vorgestellt und jetzt eben noch die Aussicht, Mutter zu werden, das erscheint Annie wie so eine Apokalypse, so beschreibt sie das selber. Also sie hat wahnsinnige Angst davor, auch noch in diesem Bereich ihres Lebens zu scheitern. Das heißt, es kommen sozusagen zwei Naturereignisse zusammen, also einmal die Schwangerschaft und das Mutterwerden und das Erdbeben, also beide Sachen, auf die man sich nur bedingt vorbereiten kann. Aber diese Ausnahmesituation, diese Doppelbelastung wird zu so einer Art Pilgerreise. Annie läuft wirklich Stunde um Stunde durch diese zerstörte Stadt und sie sieht wahnsinnig viel Not und Verzweiflung, aber eben auch viel Zusammenhalt und Fürsorge. Und das hat mir besonders gut gefallen, dass es so ein bisschen ein Kontrastprogramm ist zu so einem, ich sage jetzt mal, männlichen Ego-Trip, den man häufiger in Hollywood-Filmen sieht, wo dann der Held die Welt nach der Naturkatastrophe alleine rettet. Also Annie sucht und findet tatsächlich auch Verbündete.
Und dieser innere Monolog, wie funktioniert der? Also wie gelungen fandst du das?
Ich fand ihn so teilweise gelungen. Also der Monolog ist in der Jetztzeit geschrieben und es ist so eine Art Stream of Consciousness, was ich natürlich erstmal total gut anbietet, um diese ganzen ungefilterten Eindrücke, Gedanken, Gefühle von Annie zu beschreiben. Ich fand auch, dass die Autorin Emma Paddy dieses Wirrwarr an sehr unterschiedlichen Gedanken gut darstellt. Also auf der einen Seite sehr klare Gedanken, wenn man eben im Überlebensmodus ist, wie ich will nicht sterben, ich muss mein Kind schützen, ich muss meinen Mann finden. Und dann auf der anderen Seite aber auch so sehr alltäglich gewohnte Gedanken. Das ist gleich am Anfang des Buches, wenn Annie eben in diesem zerstörten IKEA steht, dass sie kurz überlegt, okay, wie würde ich das denn jetzt auf Instagram posten? Einfach so als automatischer Gedanke quasi.
Und wo hat dich das nicht überzeugt, dieser Stil?
Ja, ich fand teilweise ein bisschen anstrengend, über so viele Seiten diese gesprochene Sprache zu lesen, weil es teilweise auch ein bisschen verwirrend ist, was mit Sicherheit auch so beabsichtigt ist. Aber dadurch, ja, hatte ich das Gefühl, dass die Worte so ein bisschen an Kraft verlieren und manche Stellen mich emotional dann doch weniger mitgenommen haben, als sie es, glaube ich, eigentlich hätten können. Außerdem fand ich die Rückblenden, die prinzipiell geordneter geschrieben sind, einfach ein bisschen zu lange und zu auserzählt. Also der Reiz dieser Geschichte liegt wirklich in diesen 24 Stunden, an denen man ganz nah an Annie dran ist, wie sie eben ja sich und ihr ungeborenes Kind durch dieses Chaos navigiert und dann eben auch in ein neues Leben reinbringt.
Victoria Porco über Auf der Kippe von Emma Petty. Das Buch hat aus dem Englischen Stefanie Jacobs übersetzt. Erschienen ist es im Piper Verlag und es hat 256 Seiten und kostet 22 Euro.
Der Mops des Monats.
Auf dem Buchmarkt finden die Jahreszeiten ja immer früher statt als im wirklichen Leben. Entsprechend sehen wir den Sommer da, wo er überhaupt noch zu finden ist, hier schon nur noch im Modus des Dahinwelkens. So lernen wir, dass auch ein grenzenloser Sommer irgendwann zu Ende geht, zum Sommer am Ende der Welt werden kann oder auch noch schlimmer zu The Summer That Broke Us oder gar zum Spätsommertod. Denn der Buchmarkt ist längst im Herbst angekommen und verkündet entsprechend Love Me in Autumn. In der Kategorie Besser grübeln, auch das ein Titel, stechen Konjunktive heraus, die alles in der Schwebe halten. Man müsste mal, und auch nicht wirklich konkreter, man müsste versuchen, glücklich zu sein. Flankiert von Ja, Nein, Vielleicht, How to do nothing with nobody all alone by yourself und schließlich der Behauptung Du bist der Hammer. Verbunden mit der Aufforderung, hör endlich auf, an deiner Großartigkeit zu zweifeln und beginne ein fantastisches Leben. Vielleicht gleich mit dem Versuch, eine Brezel gerade zu biegen. Ach ja, und falls Sie die 40 überschritten haben sollten, mag der Hinweis helfen, 50 ist kein Tempolimit. Gilt für 60 und 70 übrigens auch. Eine Art Trend scheinen Titel zu sein, bei denen man sich die Stoßrichtung selbst aussuchen kann. Etwa im Doppelpack Die Frauen von Schönbrunn und Die Kinder von Schönbrunn. Oder in der Alternative, auch ein Doppelpack, Südlich von Porto lauert der Tod oder Südlich von Porto wartet die Schuld. Oder die Auswahl im Dreierpack, Things we never got over, Things we hide from the light und Things we left behind. Have a good choice. Apropos left behind. Es gibt Abwandlungen der berühmten letzten Tage der Menschheit, die letzten Tage der Linken. Ebenso abgewandelt kommt Tell Me Softly daher, immerhin besser als Killing Me Softly, und sagt zum Abschied leise Yippie. Da geht es darum, was wir feiern können, wenn unsere Kinder langsam groß werden. Wenn sich Eltern derart von ihren Kindern abwenden, können diese ja, was sie im Zweifelsfall eh gerade tun, online gehen. Oder sich an die nächsthöhere Generation halten. Oder beides. Dafür steht der Mops des Sommermonats Juli, der im Untertitel Wahlkampf für die Online-Oma macht, die sich jetzt anscheinend wählen lässt. Der Mops des Monats geht an den entsprechenden Wahlslogan für grenzenloses Selbstbewusstsein im dritten und vierten Lebensalter, nämlich an Ihr habt's gut, ihr habt ja mich.
Hans von Troda hat den Mops des Monats Juli gekürt. Wir waren ja heute schon ordentlich auf Reisen nach Kopenhagen zum Beispiel und jetzt geht's in den Süden Richtung Alpen in den bekannten Kurort Bad Reichenhall. Dort wird nicht nur auf Berge wie den Predigtstuhl gewandert, sondern vielleicht danach auch entspannt und gelesen. Und das nötige Material dazu bekommt man dann in der Buchhandlung Rupprecht. Die gibt's in Bayern und in Baden-Württemberg 52 Mal und eben auch in Bad Reichenhall. Und dort bin ich mit der Inhaberin, mit Maria Rupprecht, verbunden. Hallo. Schön, Sie zu sprechen, Frau Rupprecht.
Hallo, Frau Gerg.
Haben Sie in so einem Urlaubs- und Kurort wie Bad Reichenhall vor allem Touristen und Kurgäste, die nach Lesestoff verlangen?
Natürlich. Also wir haben viele Kurgäste und viele Touristen, aber es gibt ja auch die einheimische Bevölkerung, auch die Österreicher, die gerne mal hier vorbeischauen. Wir sind ja nahe an der österreichischen Grenze. Also wir haben auch in Anführungszeichen das normale Publikum aus der Region.
Aber die Bücher, die Sie jetzt, die drei ausgesucht haben, die könnte man alle eigentlich gut im Urlaub lesen. Oder welches würden Sie zuerst in den Koffer packen?
Wahrscheinlich Benjamin Meyers Strandgut, das Neue von ihm.
Ja, das habe ich auch gelesen, weil der war auch bei uns zu Gast damit. Jetzt bin ich gespannt, was Ihnen besonders gut an dem Roman gefallen hat.
Naja, mich hat ja wie viele offene See von Benjamin Meyers begeistert. Und wenn dann ein Autor, der so einen großen Erfolg hatte, ein neues Buch veröffentlicht, dann bin ich gespannt und ich freue mich drauf, aber gleichzeitig habe ich fast Herzklopfen und bin nervös, weil die Erwartungen ja sehr hoch sind.
Und hat er sie eingelöst, die Erwartungen?
Ja, bei Strandgut hat sich mein Herz schnell beruhigt. Also ich mochte von Anfang an, ab der ersten Seite, die Geschichte und auch die beiden Hauptfiguren. Und ich finde insgesamt, das ist ein Roman über die Kraft menschlicher Beziehungen. Also da geht es ja um diese beiden Figuren, Bucky, ein Mann Anfang 70, der in den USA lebt, keine Freude mehr hat am Leben, seine Frau ist gestorben, er ist einsam, findet nicht so recht ins Leben zurück und hat auch noch körperliche Gebrechen verschiedenster Art und ohne Schmerzmittel kann er ja schon gar nicht mehr leben. Und da bekommt er eine Einladung zu einem Soul-Festival an der britischen Küste. Dort soll er auftreten, er wundert sich, weil er hat mit 17 einen großen Song geschrieben, ihn auf Bühnen gesungen, hat einen Vertrag gemacht mit einem Musikproduzenten, ohne auf das Kleingedruckte zu achten und hat nie einen Cent mit diesem großen Erfolg verdient. Und jetzt wird er eingeladen nach England. In Amerika, wo er lebt, wird dieses Lied nicht mehr gespielt, aber in England ist er immer noch ein Star. Mhm. Und dort trifft er auf Dinah, eine Frau Anfang 50, die ihn vom Flughafen abholt. Und die ist, das merkt er schnell schon im Gespräch im Auto, sie ist sein größter Fan. Und die hat auch kein leichtes Leben. Die muss sich um die Familie kümmern, Geld verdienen, muss sich um ihren Mann kümmern, der sein Leben nicht auf die Reihe kriegt, der durchaus auch mal gewalttätig ist. Und sie kümmert sich auch um ihren erwachsenen Sohn, der genauso wie ihr Mann ein Nichtsnutz ist, wie sie sagt. Und sie ist auch so gefangen in dieser lieblosen Familie.
Und die beiden, die verstehen sich unheimlich gut und dann gibt es ja da auch dieses tolle Soul-Festival am Wochenende, wo man sich auch denkt, da könnte man eigentlich mal hinfahren, denn Benjamin Meyers hat erzählt, es gibt es tatsächlich, also auch eine gute Urlaubsdestination, mal einfach mal nach Nordengland und Strandgut von Benjamin Meyers einpacken, das ist im Dumont Verlag erschienen. Dann haben sie noch auf ihrer Liste Julia Engelmann, die ist ja sehr bekannt geworden als Poetry-Slammerin, hat hunderttausende Follower, jetzt ist ihr erster Roman erschienen, Himmel ohne Ende. Was ist das für ein Buch?
Ja, vor 10 Jahren hat sie ja durch dieses Poetry Slam Video bekannt geworden und jetzt ihr Debütroman. Da ist man natürlich auch neugierig. Es geht um Charlotte, genannt Charlie, 15 Jahre alt und die hat verschiedene Themen, natürlich Themen, die sie beschäftigen, wie sie viele junge Leute beschäftigen. Der Vater hat die Familie verlassen, sie vermisst ihn, kann aber mit niemandem darüber sprechen. Ihre Freundin Kathi fühlt sie sich mehr oder weniger im Stich gelassen und sie ist auch noch unglücklich verliebt. Und Charlie ist so ein stilles Mädchen und manchmal liegt sie eben abends auf dem Balkon, schaut in den Himmel und denkt sich, da draußen ist irgendwo das Leben. Und anscheinend bin ich eine, an der das Leben vorbeizieht. Und in ihrem Leben verändert sich alles, als Pommes auftaucht. Da beginnt auch eine ganz besondere Freundschaft, die eben vieles verändert. Und Charlie lernt im Lauf dieses Romans, dass sie etwas verändern muss, damit eben das Leben nicht an ihr vorbeizieht. Und sie kann nicht nur das Leben aus der Ferne beobachten und warten, bis jemand kommt, der sie mitnimmt. Sie muss eben ihr Leben selbst in die Hand nehmen. Und das ist ein leises Buch ohne großes Pathos und ganz klar formuliert. Also ich habe das Buch angefangen zu lesen, wollte wissen, wie Julia Engelmanns Debütroman klingt, habe gelesen und schwupps war ich am Ende. Und das Buch ist nicht nur für Jugendliche zu empfehlen, sondern auch für junge Erwachsene und Erwachsene jeden Alters.
Also Julia Engelmanns erster Debütroman Himmel ohne Ende erschien letzte Woche bei Diogenes. Und dann, Frau Ruprecht, haben Sie noch ein Buch rausgesucht, was von Astrid Lindgren Einfälle sammelt. Das heißt Steine auf dem Küchenbord, Gedankenerinnerungen, Einfälle von Astrid Lindgren. Was muss ich mir darunter vorstellen?
Also ich wollte ein Buch von Astrid Lindgren deswegen aufgreifen, weil Pippi Langstrumpf ja dieses Jahr 80 geworden ist. Und Pippi Langstrumpf steht im Bücherregal vieler Familien. Aber dieses kleine Buch, Steine auf dem Küchenbord, ist ein Schatz in meinem Bücherregal, das kennen wenige. Und es ist ein kleines Büchlein, in dem eben Gedanken, Erinnerungen und Einfälle von Astrid Lindgren gesammelt sind, Auszüge aus ihren Büchern, aber auch Auszüge aus Reden von ihr, sehr interessant und unheimlich klug und weise, diese Frau. Und Astrid Lindgren ist für mich bis heute eine der größten Kinderbuchautorinnen überhaupt. Sie hat Figuren geschaffen, die bleiben, und mit Pippi eine Figur geschaffen, die ja fast jeder kennt, und das seit Generationen. Also es ist die bekannteste Figur der Kinderliteratur. Und erst im Erwachsenenalter habe ich verstanden, als das Buch erschien, 1945, das war ja eine völlig andere Zeit als heute. Heute finden wir Pippi toll und lustig. Aber damals war das ja ein Schock für die Eltern. Ein Mädchen, das alleine lebt, das auf Tische steigt, das mit den Schuhen auf dem Kopfkissen schläft. Also man kann sich vorstellen, dass die Eltern in Aufruhr waren. Und das kam nicht bei allen gut an. Hm. Und Astrid Lindgren sagte mal, die Kinder haben das Buch genauso gelesen, wie es gelesen werden sollte. Sie haben Pippi verstanden und geliebt von Anfang an.
Und wer Astrid Lindgren ein bisschen verstehen will oder sich inspirieren lassen will, der soll sich Steine auf dem Küchenbord kaufen. Gedanken, Erinnerungen, Einfälle von Astrid Lindgren, beim Oetinger Verlag erschienen. Maria Rupprecht hat dieses Buch empfohlen von der Buchhandlung Rupprecht in Bad Reichenhall. Vielen Dank, Frau Rupprecht. Alles Gute.
Danke, Ihnen auch.